Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts KI im Fokus. Heute werden wir wieder in die Welt der KI eintauchen und das gemeinsam mit unserem Gast Nico Theringel, CEO und Mitgründer des Unternehmens Danube Dynamics. Hallo Herr Theringel, können Sie sich und Ihr Unternehmen bitte kurz vorstellen?
Ja, gerne. Danke für die Einladung. Danube Dynamics ist ein Jungunternehmen, ein Technologieunternehmen aus Linz, Österreich. Es ist gegründet worden im Sommer 2020 als sogenanntes Spin-off der Fachhochschule in Hagenberg im Bereich Embedded Systems Engineering. Das Unternehmen beschäftigt sich hauptsächlich mit Digitalisierung und Automatisierung von Industrieprozessen und dementsprechend damit dem Werkzeug KI, künstliche Intelligenz, das ein sehr mächtiges Werkzeug ist. Und wir entwickeln und vertreiben unsere eigenen Lösungen an Kunden und machen aber sehr viele kundenspezifische Projekte. Und das Unternehmen ist jetzt eben immer noch mit Hauptsitz in Linz, Österreich.
Perfekt. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und warum haben Sie sich dazu entschieden, dieses Unternehmen zu gründen?
Also entgegen dem klassischen Startup-Vorbild war bei uns nicht vorrangig die Produktidee vor dem Unternehmen da, sondern einer von meinen beiden Mitgründern und ich haben in der Forschung gearbeitet, 2 Jahre lang, und haben dort dann im Thema KI in der Industrie geforscht. Und wir haben da zwei Kundenprojekte mit Industrieunternehmen aus Oberösterreich gehabt. Die sind dann größer geworden, die Projekte, und die sind dann sozusagen in die Umsetzung gegangen. Und da hört ja die Tätigkeit von einem Forschungsinstitut auf. Forschungsinstitut forscht, Unternehmen setzen Produkte um und Lösungen. Und wir sind dann vor der Entscheidung gestanden, ob wir sozusagen in der Forschung einen akademischen Weg weitergehen oder ob wir eben eventuell was Eigenes gründen. Und wir waren zu dem damaligen Zeitpunkt, haben alle schon Berufserfahrung gehabt und haben irgendwie den Gedanken ganz, ganz spannend gefunden, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und so ist dann eigentlich sozusagen aus diesen Industrieprojekten, aus der Forschung heraus, das Unternehmen entstanden. Eben damals in der Zeit 2019, und wir sind dann eben damals genau in diese Corona-Krise reingerutscht, das aber durchaus auch ein Beschleuniger für die Technologieentwicklung war.
Danke. Auf Ihrer Webseite ist uns der Begriff AI at the Edge untergekommen. Könnten Sie diesen bitte kurz erklären?
Genau, also im Fachjargon, in der ganzen Industrieinformatik gibt es ja mehrere Ebenen IT-Systeme. Vielleicht bekannt ist die Cloud, kennt jeder heutzutage, also Serverzentren, die irgendwo stehen, wo ein Hauptteil unserer heutigen IT-Lösungen läuft. Und da wird auch sehr oft dann die KI drauf ausgeführt, also in der Cloud. Das heißt, die Daten müssen von irgendwo in die Cloud und wieder zurück. Und im Industriekontext ist es aber einfach aus Zeitgründen und aus Sicherheitsgründen oftmals nicht möglich, eine Cloud zu nutzen. Das heißt, die Daten, die irgendeine Maschine produziert, die müssen in die Cloud geschickt werden, werden dort verarbeitet und werden dann wieder als Ergebnisse zurückgeschickt. Wie schon erwähnt, es gibt diverse Sicherheitsrichtlinien in der Industrie und vor allem das Thema Latenz, also Verzögerung ist natürlich, man braucht sich nur vorstellen, ein Roboterarm, der mit der Cloud kommuniziert, wird nicht recht schnell sein. Und die Edge beschreibt im Wesentlichen eigentlich die Kante von so einem IT-Netzwerk, also quasi das letzte Gerät, das dann tatsächlich die Maschine steuert. Da kennt man vielleicht die Firma Siemens, die stellen solche Steuerungen her, die schlussendlich die Maschine steuern. Und das ist genau diese industrielle Edge. Und wir sind technologisch jetzt sehr nahe an der Edge angesiedelt. Das heißt, was wir machen, wir entwickeln Lösungen, damit diese Edge dann schlussendlich KI-fähig wird. Weil die klassische Steuerung, die heutzutage oder schon seit Jahrzehnten in der Industrie eingesetzt wird, hat natürlich nicht die Möglichkeit, so KI-Algorithmen, die ja sehr rechenintensiv sind, auszuführen. Und wir haben eben Lösungen um dieses Thema rundherum gebaut, damit man solche Steuerungen für KI nutzen kann. Sprich, KI at the Edge ist die KI, die direkt an der Maschine ausgeführt wird. Genau.
Und wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung von AI at the Edge und seine potenziellen Auswirkungen auf andere Unternehmen?
Also man muss das ganze Thema immer sehr hybride betrachten. Das heißt, es wird nie nur die Edge geben und nur die Cloud. Beide Systeme haben ihre Berechtigung. Wir brauchen immer Cloud-Systeme für unsere Infrastruktur und wir brauchen die Edge-Systeme, damit wir unsere Industriemaschinen intelligent machen. Es hat insofern, glaube ich, einen Einfluss, als dass der Trend in den letzten Jahren sehr stark in Richtung Cloud gegangen ist. Also wird in der Cloud berechnet, aber eben gerade im Industriebereich haben wir die Notwendigkeit, einfach mehr in diese Edge-Technologie zu investieren. Wir sehen das jetzt auch gerade bei unseren Kunden, dass mittlerweile da eine ganz klare Trennung ergibt. Also es gibt viele Anwendungen, die nach wie vor in der Cloud laufen, die werden auch in Zukunft in der Cloud laufen. Aber die Kunden oder die Unternehmen, die nachhaltig ihre Maschinen digitalisieren und intelligent machen können, die in diese Technologie investieren, die werden einen Vorteil haben, weil nur diese Unternehmen sind auch befähigt, auch KI einzusetzen. Also es reicht ja nicht, dass ich mir ChatGPT runterlade und dem arbeite, sondern ich brauche wirklich an der Maschine mehr Intelligenz, damit ich schlussendlich meine Prozesse automatisieren kann, also Roboter und sonstiges, und damit ich einfach meine Produktion effizienter machen kann. Das heißt, die Edge-Technologie wird eine Schlüsseltechnologie in den nächsten Jahren sein. Man sieht es auch zum Beispiel bei den klassischen Steuerungsherstellern, diese altmodischen Firmen sozusagen, die auch immer mehr in diese KI-Richtung gehen, weil einfach ganz klar der Trend ist, in der Industrie brauche ich solche KI-fähigen Edge-Geräte. Also es wird ein ganz entscheidender Faktor sein, wer seine Produktion schlussendlich erfolgreich automatisieren kann und so effizient machen kann, damit man eben verhindern kann, dass man alles in Niedriglohnländer auslagern muss.
Dynamics entwickelt ja Lösungen, um die Qualität und Effizienz zu erhöhen. Welche konkreten Vorteile bieten Ihre Lösungen in Bezug auf Sicherheit und Produktivität in der Industrie?
Da sind wir wieder bei dem Thema Edge-Technologie. Also grundsätzlich, wenn ich mir so Industrieproduktion anschaue, dann habe ich ja immer zwei Wünsche, zwei Vorstellungen, die ich eigentlich angehen möchte. Das ist zum einen die Produktivität, wie viel kann ich produzieren, in was für einer Qualität, und da kommt wieder die Qualität ins Spiel. Und KI hat eben da einfach die Möglichkeit, beide Faktoren in der Produktion positiv zu beeinflussen. Ich kann zum Beispiel, eine Lösung von uns ist also eine KI-basierte Qualitätsinspektion. Man stellt sich Metallverarbeitung vor, da werden irgendwelche Metallblöcke, Scheiben, was auch immer hergestellt, und meistens passiert das manuell, dass dann ein Mensch sich anschaut, ist die Oberfläche glatt, gibt es irgendwelche Kratzer. Und über KI und KI-basierte Algorithmen kann man diese Qualitätskontrolle automatisieren. Das heißt, zum einen, ich kann mehr produzieren, brauche aber nicht mehr Leute für diesen Prozess, und zum anderen, ich kann die Qualität von dem Produkt erhöhen. Das heißt, KI hat da eben ganz, ganz viele Möglichkeiten, diese zwei Faktoren positiv zu beeinflussen. Und wenn ich das Ganze dann noch at the edge betreibe, also wirklich sozusagen jeder Prozess für sich ist, dann bin ich auch skalierbar, das heißt, ich kann das gut auf jede andere Maschine skalieren und ich kann einfach sozusagen meine Prozesse adaptieren. Man muss sich vorstellen, ein Unternehmen produziert jetzt nicht nur wie ein Autobauer jetzt 100.000 Mal dasselbe Auto, sondern es gibt ja viele Unternehmen, die produzieren ganz viele unterschiedliche Produkte. Und wenn ich da jedes Mal ein System ganz hochkomplex drauf einstellen muss, dann wird das nie skalierbar sein, dann kann ich das nie erweitern. Und KI aus seiner Natur heraus, wo man sagt, es gibt eine Lernfähigkeit, es gibt Daten rein, die KI quasi lernt, diese Problematik umzusetzen, ist da eben sehr, sehr mächtig, weil ich sozusagen automatischen Prozess habe, mit dem ich meine KI trainieren kann, und ich kann sozusagen für verschiedene Produkte diese Lösung dann anwenden. Das ist eigentlich der Vorteil.
Weiters würden wir gerne wissen, welche Märkte oder Branchen Sie als besonders vielversprechend für den Einsatz Ihrer Produkte sehen.
Also die Überbranche ist natürlich die produzierende Industrie, also jedes Industrieunternehmen, das eine eigene Produktion hat. Wenn man es dann im Detail ein bisschen anschaut, sind vor allem für uns zwei Arten von Unternehmen spannend. Das sind die Maschinenbauer. Also es gibt Unternehmen, die Produktionsmaschinen planen, entwerfen, produzieren und vertreiben. Und es gibt dann die Unternehmen, die tatsächlich produzieren und diese Maschinen benutzen. Beide sind für uns interessant. Der größere Hebel für uns ist natürlich der Maschinenbauer. Das ist die verkaufte Maschinenbauer, meine Lösung einmal. Er setzt sie bei allen seinen 400 Maschinen pro Jahr ein. Dementsprechend für uns natürlich ein wesentliches Potenzial. Wenn man jetzt für einen Kunden das Potenzial sieht, ist es beim produzierenden Unternehmen, das die Maschine nutzt, wahrscheinlich höher, weil der kauft Maschinen ein, der baut sich seine Produktionshalle auf. Und der kommt dann an einen Punkt, wo er sagt, okay, ich brauche jetzt bessere Qualität meiner Produkte, ich brauche höhere Produktivität und so weiter. Und da können unsere Lösungen eben sehr einfach nachgerüstet werden bei den Maschinen. Das heißt, er hat einen niedrigen Invest und kann aber dadurch eigentlich seine Qualität, seine Produktivität erhöhen, und das auch im Nachhinein. Das heißt, er braucht jetzt nicht gleich eine neue Maschine kaufen, sondern er nimmt unser Gerät, unsere kleine Lösung, steckt die sozusagen an die Maschine dran und kann damit eigentlich seinen Prozess verbessern. Das heißt, diese zwei Arten von Unternehmen sind für uns spannend. Der größere Hebel, was jetzt den Umsatz und das Wachstum betrifft, ist natürlich der Maschinenbauer, der den größeren Vorteil hat, aber das produzierende Unternehmen wird.
Ihr Unternehmen beschäftigt sich ja unter anderem mit Personenerkennung. Und weil ich in meiner Diplomarbeit hauptsächlich über KI und Diskriminierung schreibe, würde mich besonders interessieren, inwieweit können KI-Systeme bei der Personenerkennung überhaupt diskriminierend sein?
Also man muss da, glaube ich, unterscheiden, geht es immer um personenbezogene Daten oder nicht. Rein jetzt eine Personenerkennung, so wie wir sie nutzen, muss man sich vorstellen, es gibt in einer Produktion sehr viel gefährliche, kritische Bereiche, wo vielleicht eine Maschine steht, wo nicht jeder rein darf. Und wir setzen zum Beispiel KI dort auch als Lösung ein, damit diese Arbeitsbereiche überwacht werden. Das heißt, die KI erkennt eine Person und schaltet die Maschine zum Beispiel ab. Da ist das Thema sicher nicht kritisch, weil die Maschine oder die KI da ja nicht entscheidet, welche Person sie sieht. Sie sagt einfach nur, es ist irgendein Mensch. Anders ist es aber, wenn ich diese Personenerkennung mit gewissen Daten verknüpfe. Ich kann dann zum Beispiel, wir haben auch schon Lösungen gesehen, jetzt wir selbst nicht, aber es gibt Lösungen, die beurteilen zum Beispiel die Aufmerksamkeit von einem Arbeiter. Es gibt aber natürlich auch weitergedacht Lösungen, die beurteilen das Alter, das Geschlecht, was auch immer, die Größe oder also sozusagen die verknüpfen diese Erkennung wirklich mit gewissen Informationen. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel auch, gerade im asiatischen Raum wird der öffentliche Raum schon sehr stark überwacht mit Kameras und auch mit KI. Und dort ist halt der Trend aufgekommen oder halt hat man gesehen, okay, diese großen KI-Modelle, die mit sehr viel Daten angereichert werden, die tendieren dazu, gewisse ethnische Gruppen zu vernachlässigen beziehungsweise anders einzustufen. Also gerade im asiatischen Raum ist da dieses Social Credit Scoring ganz, ganz spannend. Die beurteilen halt sozusagen anhand von dem, ob du über Rot bei einer Ampel drüber gegangen bist oder nicht, dein Credit Score. Und da weiß man das einfach zum Beispiel so, wie man es ja aus der Gesellschaft auch kennt, dass zum Beispiel afroamerikanische ethnische Gruppe benachteiligt wird. Da ist es zum Beispiel so, dass die in diesem großen Datensatz unterrepräsentiert waren. Das heißt, die KI hat tendenziell hellhäutige Menschen bevorzugt in ihrer Erkennung. Da ist es definitiv kritisch. In unseren Systemen, wo wir de facto ja nicht unterscheiden, was für Mensch das ist, ist das eigentlich irrelevant. Aber man muss eben schon bedenken, dass die KI nicht so wie ein Mensch immer nur so intelligent ist, wie viele Daten ihr gegeben habe. Und wenn ich jetzt hauptsächlich Daten von Tomaten zeige und dann auf einmal zeige ich ja Fotos von Äpfeln, dann wird sie die nicht erkennen. Und so ist es halt bei der KI und so ist es auch, wenn ich es mit Menschen trainiere. Das heißt, ich muss schauen, so wie auch in der Gesellschaft, dass ich im Prinzip bei dem Menschen sozusagen ein sehr verteiltes Bild der Gesellschaft zeige. Das heißt, ich muss ihm sagen, welche Art von Menschen gibt's, wie schauen diese aus und so weiter. Und wenn ich das bei einer KI nicht mache und sprich eine Gruppe ist unterrepräsentiert, dann wird die KI einen sogenannten Social Bias haben. Das heißt, die KI wird tendenziell eher die Leute erkennen und für positiv empfinden, die sie gut kennt. Ja. Das ist definitiv ein Punkt.
Und wie können KI-Entwickler und Forscher dazu beitragen, Diskriminierung in Personenerkennungstechnologien zu verhindern?
Also grundsätzlich bin ich schon ein bisschen auf das eingegangen. Es geht halt immer darum, einen ausgewogenen Datensatz zu haben. Also das Beispiel mit Obst, das ist da ein gutes Beispiel. Aber das kann ich auf alles anwenden. Ich muss halt als Forscher, als Entwickler darauf Acht geben, dass ich das, was ich abbilden will in meiner KI, ausgewogen in meinem Datensatz drinnen habe. Typischerweise sind ja, haben wir Menschen alle miteinander einen Bias, also sozusagen Vorurteile. Die sind ja teilweise unbewusst. Und es gibt jetzt ja auch auf EU-Ebene, aber auch natürlich Forschungseinrichtungen und generell Unternehmen bemühen sich schon, dass es so ethnische und rechtliche Standards gibt für das Training von KI-Modellen. Das heißt, ich muss im Prinzip darlegen können, dass ich ein KI-Modell mit einem ausgewogenen und repräsentativen Datensatz trainiere. Und ich glaube eben, da ist es ganz wichtig, dass sozusagen, so wie jeder Softwareentwickler versucht, dass seine Software fehlerfrei ist oder gut getestet ist, so muss man natürlich als KI-Entwickler schauen, dass die KI auch mit ausgewogenen Daten trainiert worden ist. Da passiert eben sehr viel gerade auf EU-Ebene, aber auch bei Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die sich eben, gerade ein Linzer Unternehmen ist da sehr stark beteiligt, die sich eben bemühen, Standards und Richtlinien zu schaffen, die definieren, wie eine KI trainiert werden muss. Und das ist wie bei jeder anderen neuen Technologie, muss man sich natürlich die Frage stellen, wie ist der Datenschutz gewährleistet, also wie kann diese Technologie eingesetzt werden ohne den Nachteil des Menschen. Und man muss halt eben schauen, dass die KI jetzt nicht nur auf ihre Funktionalität getestet wird, sondern auf ethische und rechtliche Aspekte einfach fair zu Standards funktionieren.
Vielen Dank. Für uns als Maturanten rückt der Arbeitsmarkt immer näher, weshalb die folgende Frage uns persönlich sehr interessiert. Welche Auswirkungen hat KI auf den Arbeitsmarkt und wie sollten sich Arbeitnehmerinnen auf diese Veränderung vorbereiten?
Das finde ich auch eine sehr spannende Frage. Betrifft uns genauso im Unternehmenskontext. Meine persönliche Meinung ist, es ist ein bisschen wie es mit dem Computer damals war, wie sozusagen die ersten PCs aufgekommen sind. Es ist schlussendlich ein Werkzeug, so wie wenn ich einen Hammer habe. Man braucht sich nur vorstellen, jemand, der Nägel und ein Stück Holz hat, wird nicht so gut seine Nägel einschlagen können, wie jemand, der einen geschmiedeten Hammer hat. Und so wird sich, glaube ich, einfach im gesamten Arbeitsmarkt einfach ein bisschen eine Veränderung ergeben, nämlich dahingehend, dass das die Menschen, die mit diesen neuen Tools wie KI, ChatGPT, name it, umgehen können, einfach einen Vorteil haben. Warum einen Vorteil? Da muss man ein bisschen überlegen, wie sollte so ChatGPT oder sonstige Sprachmodelle eigentlich genutzt werden. Es ist ja nicht dazu gedacht, dass ich jetzt ChatGPT meine vollständige Bewerbung schreiben lasse. Aber wenn ich jetzt dran denke, ich schreibe Motivational Letter oder Letter of Intent oder was auch immer, dann kann mir ChatGPT dabei helfen, richtig, richtig gute und richtig gute Ideen zu generieren, eine coole Story zu generieren, für Ideen zu generieren. Und ich sozusagen als Mensch nehme dann diese Informationen und bringe sie in einem Feinschliff dann eigentlich zu dem, was ich will. Viele, viele Menschen glauben ja, dass ChatGPT jeden ersetzen wird. So ist es nicht. Aber es wird schlussendlich, oder es ist ein Werkzeug, das die Arbeit von den Menschen einfach schneller und besser macht. Und die Leute, die halt nicht wissen, wie diese Tools funktionieren, die sie auch nicht einsetzen, die werden halt irgendwann so viel langsamer sein wie alle anderen oder auch vielleicht so viel weniger kreativ, dass man nicht mehr am Arbeitsmarkt konkurrenzfähig ist. Ich glaube aber, das wird nur einige Jahre dauern, weil aktuell ist es so, dass echt so viel Fachkräfte und Arbeitskräftemangel am Markt ist, dass jeder, der gewisse Skills mitbringt, und das ist ja nichts anderes, was wir in unserer Schule, in unserer Ausbildung machen, dass der definitiv einen Job finden wird. Aber es wird die Zeit kommen, wo einfach in vielen Bereichen, man braucht jetzt nur ein klassisches Beispiel überlegen, wir nutzen oder wir testen das jetzt gerade. Meine Softwareentwickler sind allesamt sehr spezialisiert. Die haben keine Angst vor KI, die ihre Software programmiert. Aber wenn ich jetzt sozusagen ein nicht allzu guter Programmierer bin, kann es sein, dass ich in die nächsten 2-3 Jahre von einer KI abgelöst werde. Das heißt, für mich ist es eben auf der einen Seite sehr mächtiges Tooling. Ich glaube aber, was wichtig ist für die nächste Generation ist, dass man ein bisschen weggeht von dieser sehr breiten Ausbildung hin zu einer Spezialisierung. Das heißt, wenn ich das kombiniere, ich bin in einem gewissen Bereich sehr gut, ich habe natürlich gewisse Grundkenntnisse, Schreiben, Rechnen, Lesen, das muss also jeder kennen, aber ich muss mich in einem gewissen Bereich spezialisieren. Und wenn ich dann das kombiniere mit Toolings, wie es ist ja nicht nur ChatGPT, im Kreativbereich gibt es diese Stable Diffusion-Modelle, die Bilder generieren etc. Es gibt da sehr, sehr viel mächtige Sachen. Und wenn ich das kombiniere, sprich, ich habe ein gewisses Expertenwissen in einem Bereich, ich weiß, diese KI-gestützten Tools zu nutzen, dann bin ich sicher in den nächsten Jahren top gefragte Person am Arbeitsmarkt. Das heißt, was würde ich jetzt so als Konklusio, was würde ich jetzt so vielleicht eurer Generation raten, sich mit den Tools auseinanderzusetzen, kritisch auseinanderzusetzen, also einfach nicht nur sagen, ja cool, ich hab da jetzt mal irgendwas eingeben und es kommt was raus, sondern wirklich zu hinterfragen, was spuckt das Tool mir da aus, wo sind vielleicht die Grenzen vom Tool, vielleicht hat wer von euch schon mal das Beispiel gesehen, 10 Menschen brauchen 5 Stunden von da nach Wien, wie viele Stunden brauchen 5 Menschen? Und das Tool, in dem Fall ChatGPT, antwortet da falsch, weil es sagt, das ist direkte Proportionalität, was ja nicht stimmt, aber diese Antworten durch diese KI-Tools kritisch zu hinterfragen und einfach wissen, wie man mit den Tools umgeht. Und es gibt ja mittlerweile schon ganz, ganz viele Tools, die auf diesen Modellen aufbauen. Also ich habe da schon wirklich alles gesehen von eben intelligenter Sprachverarbeitung, so automatische Transkribierung, bis hin eben zu Bilder generieren oder dann gibt es so Agents, die dir dann ganz automatisiert Aufgaben erledigen. Und ich finde es ganz wichtiger, dass eure Generation diese Tools auch in diesen Schul- oder Ausbildungsalltag reinzwängt, weil viele Lehrer oder Ausbildner und Bildnerinnen wehren sich nur dagegen, aber es ist die Zukunft. Und jeder, der sich mit diesen Tools auskennt, wird in Zukunft sicher einen Vorteil haben.
Danke. Und da KI ja ein sehr umstrittenes Thema ist, weil es viele als Paradies sehen, andere dann eher wieder als Wilder Westen, würde uns interessieren, was Sie denken, welche Chancen und Risiken sich ergeben können durch die vermehrte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine?
Also wenn man jetzt Mensch und Maschine im Kontext von KI sieht und jetzt nicht einen Roboterarm, da könnte mehrere Risiken beschreiben, aber grundsätzlich ist halt einfach das Risiko, dass, wie wir es schon vorher gesagt haben, dass Menschen diese Tools nutzen, ohne dabei kritisch zu denken. Das ist, glaube ich, man braucht eh nur das Beispiel hernehmen. Ich schreibe mir jetzt irgendeinen Social Media Post oder Bewerbungsschreiben oder whatever von ChatGPT und das klingt am ersten Blick voll cool und gibt es einfach weiter, ohne das Korrektur gelesen zu haben. Mhm. So, jetzt ist es vielleicht nicht ein Motivationsschreiben, sondern es ist Mitarbeiter in einer juristischen Abteilung, der sagt, bah, cool, ich brauche da nichts mehr machen. Und da sind aber wesentliche juristische Fakten beinhaltet, die nicht stimmen, die falsch angewendet worden sind. Und das ist, glaube ich, unser größtes Risiko, dass das alles sehr cool und interessant wirkt, sich die Leute nicht kritisch genug damit beschäftigen und das, was teilweise an Falschinformationen produziert wird, dann sozusagen verbreitet wird. Und das ist, glaube ich, das größte Risiko. Ich glaube nicht, dass wir sich davor fürchten müssen, dass nächstes Jahr keiner mehr einen Job hat, weil alles die KI macht, auch in 5 und 10 Jahren nicht. Das Tool wird immer mächtiger, es unterstützt uns bei unserer Tätigkeit, aber es wird uns als Menschen, so wie wir sind, wie wir denken, lang noch nicht ersetzen. Und ja, die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine wird sich halt verändern. Also wenn man zum Beispiel an die Firma Neuralink von Elon Musk denkt, die arbeiten ja ganz stark an dieser Verknüpfung von Denken und der Maschine. Wenn das einmal so weit ist, dass wir nicht mehr eintippen müssen in ein Gerät oder reinreden, sondern direkt unsere Gedanken umsetzen, dann wird da der Kommunikationskanal immer schneller. Das heißt, wir können immer schneller Informationen mit der Maschine austauschen. Und dementsprechend wird einfach das, wie wir unsere Arbeit machen können, immer produktiver, immer effizienter. Und das ist gleichzeitig aber auch die Gefahr, dass wir uns sozusagen durch diese Tools so einen hohen Soll-Level an Effizienz auferlegen oder die Unternehmen uns auferlegen, dass der Mensch dann irgendwann auf der Strecke bleibt.
Perfekt. Dann danke für diesen spannenden Einblick in die Welt der KI. Das war's jetzt mit unserem Podcast. Danke an Sie, Herr Terringel, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben und für dieses interessante Gespräch. Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben seid. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch gerne unsere anderen Folgen an. Nochmals danke und auf Wiedersehen.